Es ist wunderbar, wenn wir unsere Münder und unsere Stimmen gebrauchen zum Lobe Gottes. Wir hören oft so viel Destruktives, so viel, was uns nicht passt. Und Brigitte, jetzt kannst du deinen Spruch wieder bringen. Was du sonst immer sagst, loben zieht nach oben. Ja. Ja, meckern können die Schafe. Ja. Ja. Allen Grund, wenn wir unseren Blick auf den Herrn richten, da haben wir Grund zu loben und zu danken. Liebe Geschwister, Gott baut ja seine Gemeinde. Er macht das, nicht wir. Und er stellt in seine Gemeinde ganz unterschiedliche Leute, ganz unterschiedliche Charakterköpfe. Da hat man dann Sauerländer Dickköpfe, hessische Sturköpfe und so weiter. Und der eine liebt dies und der andere das. Gott sucht sich seine Leute aus. Und was ist das, was sie eint? Er gibt ihnen in der Wiedergeburt den Heiligen Geist. Er macht sie zu einer neuen Schöpfung und er begabt sie. Er könnte das viel besser ohne uns. Ich sage das deswegen, weil mancher tritt immer so auf, Mensch Gott, hast du Glück, dass du uns hast. Was wärst du nur und dein Reich nur ohne uns? Wenn wir nicht, dann wärst du aber arm dran. Gott will es durch uns tun, aus lauter Liebe. Wie Menschen und auch wir Christen, wir machen trotzdem immer wieder Fehler. Und es ist ja interessant, dass viele um uns herum, die keine Christen sind, immer ganz genau zu wissen meinen, was ein Christ darf und wie er zu sein hat. Ne? Du gehörst doch zu dem Blauen, du darfst doch nicht oder so. Wir wollen uns heute mit dieser Seite des Christseins einmal befassen, denn bei allem Glauben, bei aller Rechtfertigung und auch bei aller Heiligung, wir sind und bleiben Menschen. Ich möchte dem voranstellen, dass der Apostel Paulus uns im Kolosserbrief sagt, im ersten Kapitel im Vers 22, dass er uns, die wir vormals Feinde waren, nun durch sein Blut, durch seinen Sühnetod vor sich hinstellt, untadelig, unsträflich und heilig. Er nimmt uns und macht uns neu und stellt uns vor sich hin, unsträflich, untadelig und heilig. Das gilt, so blickt Gott, der Vater, uns durch Jesus Christus an. Im Glauben nehmen wir es an. Das gilt. Der Predigttext für heute führt uns in diese Richtung. Ich lese aus 2. Korinther 4, ab Vers 6 bis Vers 11. Ich habe noch einen Vers dazu genommen, der steht jetzt hier nicht an der Wand. Ich traue mich aber auch nicht, den da drunter zu schreiben mit dem Edding. Dann machen wir nachher aus und dann bleibt der Vers da stehen. Aber ich lese ihn uns wenigstens vor. Da schreibt Paulus, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Und jetzt kommt der Vers 11 noch. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbart werde an unserem sterblichen Fleisch. Wir beten. Herr, leite uns in deine Wahrheit, segne Reden und Hören. Amen. Ja, wenn Gott einen Menschen neu macht, wenn jemand durch den Glauben ein Kind Gottes wird, dann sehen wir etwas von dem Schöpfungshandeln Gottes. Auch im Korintherbrief, da kann Paulus sagen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, steht da. Ktisis, eine neue Schöpfung. Im Lied singen wir, er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Wie bei der Schöpfung selber, da sprach Gott einfach, es werde Licht und es wurde Licht. Das war aber nicht das Sonnenlicht, das wurde erst später erschaffen. Es war das Licht, das auch Paulus hier meint, wenn er sagt, Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Und wenn wir jetzt den Bogen weiterspannen, sehen wir, dass der Herr Jesus sagt, das Licht der Welt bin ich. Also nicht ich, sondern der Herr Jesus. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Da meint Paulus ja also nicht das Sonnenlicht, sondern das göttliche Licht. Er meint Jesus Christus selber. Paulus redet hier also von Menschen, an denen Gott noch einmal schöpferisch gehandelt hat, durch sein Wort. Wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Wir sehen, Gott muss also erst an einem Menschen handeln, damit er zu einem Menschen wird, aus dem das Licht Gottes, Jesus Christus, leuchtet. Wir nennen das Wiedergeburt. Das ist die Voraussetzung. Gott macht den inneren Menschen neu. Er repariert nicht einfach an dem Alten rum und dreht hier eine Schraube und feilt da ein bisschen weg und klebt hier ein Pflasterchen drauf, sondern er macht neu. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir sind nicht mehr in dem Alten, in dem wir vorher waren, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Wir sind neu. Ich sagte es ja, wie Gott uns durch Jesus ansieht, jetzt unsträflich, untadelig und heilig. Aber das Ziel ist, was? Dass ich mein religiöses Gefühl jetzt endlich mal habe und hei, juhu, ich bin erlöst, durch die Weltgeschichte tapern kann? Was ist das Ziel dessen? Das Ziel ist die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Ist eine Eigenschaft Gottes, ja? Was ist Gottes Herrlichkeit? Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Da haben wir es. Ja? Die Erkenntnis Jesu ist das Ziel. Wenn wir von der Dreieinigkeit reden, es war ja vorletzte Woche oder letzte Woche, ich weiß schon, bin schon ganz aus dem Takt, war Allianz Gebetswoche, Thema Vision für Mission. Und ich hatte den die Predigt zum Thema Gott lädt ein als der dreieinige Gott. Und da hatten wir gesehen, es ist Jesus Christus, der Retter von Sünden, der Auferstandene, der vor seine Jünger tritt und sie beauftragt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, taufet und lehret sie. Das ist nicht irgendein Vorbild oder irgendein Religionsstifter, sondern der Retter von Sünden. Ja. Und was bringt der Neues? Was hat der Neues gebracht? Nichts. Er hat immer gesagt, wisst ihr nicht, habt ihr nicht gelesen? Es steht schon längst geschrieben. Ich tue nur, was der Vater im Himmel mir sagt. Wer mich sieht, so, und welche Rolle spielt jetzt der Heilige Geist? Ja, und was macht der? Der zeigt uns Gottes Herrlichkeit, der macht uns immer Jesus groß. Immer da, wo Jesus, wo es von ihm heißt, er ist der Sohn Gottes, der Christus, der Erlöser, der uns von Sünde freigekauft hat. Da ist es Wirkung des Heiligen Geistes. So hängt die Dreieinigkeit zusammen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also Gott sehen wir nur, wenn wir auf Jesus gucken. Und der Heilige Geist treibt uns immer zu Jesus hin. Ja. So wird ein Schuh draus. Aber das Ziel, sagte ich, ist die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, die Erkenntnis Jesu. Aber wo soll der Mensch die Herrlichkeit Gottes erkennen? Wenn wir jetzt hier vordergründig lesen, dann könnten wir meinen, an den Gläubigen. Nein. In den Religionen? Nein. In der Natur? Nein. Wie mir neulich mal jemand sagte, dann gehe ich eine Viertelstunde hier über den Goldberg und dann bete ich zu meinem Lieblingsbaum und dann habe ich auch mein religiöses Erlebnis. Da sage ich ja viel, viel Freude dabei. In guter Lebensführung? Nein, auch nicht. Worin dann? Paulus nennt es im Angesicht Jesu Christi. Daran sollen wir die Herrlichkeit Gottes, ihn erkennen, im Angesicht Jesu Christi. Erkennen wir, wer Gott ist. Die Herrlichkeit Gottes ist verborgen, die muss man erst erkennen. Das wissen die Menschen nicht mehr, dass in Jesus Christus Gott zu uns gekommen ist. Die ganze Fülle der Gottheit in ihm leibhaftig zu uns gekommen ist. Und wir erkennen sie nur, wenn wir uns mit Jesus als dem eingeborenen Sohn Gottes beschäftigen. Nochmal, Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Sonst betreiben wir nur Theologie. Aber das hat nichts mit Glauben zu tun. Theologie hilft niemandem. Theologie ist interessant, behaupte ich, andere sagen es langweilig. Aber Theologie hilft niemandem, Theologie rettet nicht, Jesus Christus rettet. Es rettet keine Dogmatik, ja, es will auch keine Dogmatik geglaubt werden, so das gehört mit zur Theologie und zum Erfassen christlicher Gedanken. Geglaubt werden will, ich darf mit meinem kaputten Leben, mit meiner Unfähigkeit, Gott zu gefallen, zu dem lebendigen Gott kommen durch den Glauben an Jesus Christus und ich kann vor ihm bestehen. Das will geglaubt werden. Ich darf mit dem Unheil zum Heil gehen. Will keine Hermeneutik geglaubt werden, aber der Glaube an Jesus Christus, der rettet. So, nachdem Paulus das klargestellt hat und ich ein bisschen mich dabei aufgehalten habe, dass wir Gottes Herrlichkeit nur im Angesicht Jesu Christi erkennen, geht er jetzt den Schritt zum Christen, zum Gläubigen, der durch die Wiedergeburt auch so ein Lichtträger, ich konnte das jetzt nicht besser ausdrücken, geworden ist. Paulus nennt das einen Schatz. Christus in uns, das ist ein Schatz, der nicht vergeht. Ja? Aber dieser Schatz steckt in irdenen Gefäßen, in unserem irdischen Leib. Luther sagt, ich alter Madensack. Das Geheimnis der Offenbarung Gottes, er ist in seinen Leuten gegenwärtig. Und das ist auch gut so, dass wir Menschen bleiben mit aller Versuchlichkeit und allen Fehlern. Warum? Damit wir uns nicht rühmen. Guckt mal, wie toll ich bin und wie schäbig die anderen sind. Nein, wir sollen uns nicht rühmen. Sondern damit andere eben genau daran sehen können, dass Christus es ist, der es in uns wirkt. Den Christus in uns sehen können. Sonst würden sie das Wirken ja wieder nur dem Menschen zuschreiben und sagen, was kann der Mensch alles Tolles hervorbringen? Ja, können Menschen ja auch ohne Jesus, können wunderbare Konzerte machen zum Beispiel, wunderbare Lieder komponieren, geht alles ohne Jesus. Ja. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Ja. Nein, der Geist Gottes wirkt durch den zerbrechlichen Menschen. Warum? Damit es sein Werk bleibt, nicht unser Werk. Und bitte, jetzt ein Wort an uns mal direkt, das ist immer an uns direkt, aber jetzt mal so ganz direkt. Unsere Nachfolge wird immer unvollkommen bleiben. Das irdene Gefäß wird Sprünge haben. Ihr merkt ja, ich habe auch einen gewaltigen. Und irgendwann zerbrechen. Wir sind als Christen auch noch Menschen, das äußere Bild bleibt bestehen. Man sieht uns die Erlösung nicht an, wir haben keinen Heiligenschein. Ich hatte im Tabor-Altenheim Reparaturauftrag, Deckenleuchte, Leuchtmittel wechseln, da sind so Leuchtkränze drin. Und ich stand auf der Leiter und im Bett lag eine Frau, die nicht mehr sprach, ganz dement. War. Und in dem Moment, wo ich den neuen Leuchtkranz da reinmachte und der anging, schaute sie mich aus ihrem Bett an. Wahrscheinlich hat sie diese Gloriole über meinem Kopf gesehen, diesen Leuchtkranz, und gefragt, sind Sie der Herr Jesus? Da habe ich gesagt, nee, ich bin der Hausmeister, wollt ihr das Leuchtmittel wechseln? War sie ganz enttäuscht. Man sieht uns Erlösung oft nicht an, aber man darf es merken, dass wir erlöste Menschen sind. Das äußere Bild bleibt bestehen und auch Christen werden schuldig. Aber wir wissen, wohin mit unserer Schuld, weil wir vor ihm stehen, unsträflich, untadelig. Und heilig hat er uns vor sich hingestellt. Wir müssen die Schuld nicht wegreden, wie die Psychologie das macht, die alle nur noch zu Opfern machen, sondern wir haben Jesus Christus, der unsere Schuld getragen hat. Weil wir nicht schuldlos und sündlos sein können. Wir können es doch gar nicht. Wir können uns das ja mal vornehmen, bis heute Abend, bis zum Abendessen mal nicht zu sündigen. Ich nehme mein Telefon mit nach Korbach, ihr ruft mich dann an, wenn es einer geschafft hat. Tun wir doch nicht so, als könnten wir diesen Zustand erreichen. Das macht uns gnädiger im Umgang auch miteinander. Und jetzt beschreibt Paulus auch diesen Zustand, in dem wir als Christen in dieser Welt mit dem irdenen Gefäß leben, bedrängt, kann er sagen, aber nicht erdrückt. Ja, wir geraten in Bedrängnis und das je länger, desto mehr. Und hier könnten wir jetzt vieles aufzählen. Man kann uns bedrängen und es wird auch enger für die Christen hier in Europa. Ja? Aber man wird uns nicht erdrücken können. Keinen Ausweg sehend, ja, wie oft sehen wir den nicht mehr, den Ausweg. Ich habe ein Lied gefunden, was man oft zum Jahreswechsel singt. Da heißt es in einer Strophe, das Jahr geht still zu Ende, nun sei auch still mein Herz. In Gottes treue Hände leg ich nun Freud und Schmerz. Wird uns durch Grabeshügel der klare Blick verbaut, Herr, gib der Seele Flügel, dass sie hinüberschaut. Hilf du uns durch die Zeiten und mache fest das Herz, geh selber uns zur Seite und führ uns heimatwärts. Von Eleonore Fürstin Reuß. Viele Liederdichter und besonders die Eleonore Fürstin Reuß haben diese Abhängigkeit von Gott in ihren Liedern betont. Sie selber wäre verzweifelt, wenn Gott nicht der Seele Flügel gegeben hätte und immer wieder den Blick auf Jesus ihr gerichtet hätte. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Der Blick auf Christus gibt der Seele Flügel, lässt uns drüber gucken. Dann wissen wir hinter allem, was kommt, es ist schon an dem Herrn vorbeigegangen. Offenbarung 6 finden wir das schön ausgeführt, kommen wir auf der Freizeit zu. Ja. Da werden diese ganzen Reiter, diese sogenannten apokalyptischen Reiter, die können nur losgehen, weil sie den Befehl kriegen, komm, jetzt kannst du, jetzt hast du eine kurze Zeit zum Wirken und auch nur in einem bestimmten Rahmen. Das weiß der Glaube an Jesus. Der weiß, der Herr weiß darum. Verfolgt, aber nicht verlassen. Ja, wir sind noch nicht verfolgt bei uns hier. Aber wir wollen nicht aufhören, für die zu beten, die verfolgt sind. In einigen Flüchtlingsunterkünften werden ja auch die Christen regelrecht verfolgt, auch hier bei uns in Deutschland. Da dürfen und sollen wir beten, da müssen wir den Geschwistern zur Seite stehen und für sie eintreten, die Christen dort nicht alleine lassen. Und da müssten wir hin und mit ihnen singen und beten. Dann sagt er, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Ja, das hat man ja oft versucht, die Christen mitsamt ihren Bibeln zu vernichten. Es wird nicht gelingen, weil der Herr es nicht zulässt, weil er den Fortbestand seiner Gemeinde in dieser Welt garantiert, bis er einmal kommen wird und seine Gemeinde zu sich holen wird. Man kommt nicht mehr gegen den lebendigen Gott an, auch nicht in China, auch nicht in Nordkorea. Auch nicht in den Flüchtlingsunterkünften und auch nicht in Deutschland. Man kann dem Geist Gottes nicht gebieten, wo er wirken soll, das macht er selber. Es wird nicht gelingen. Aber der Geist Gottes kann sich zurückziehen. wenn die Christen ihn nicht mehr ernst nehmen oder ein Volk ihn nicht mehr beachtet, kann er sich auch mal zurückziehen. Das erleben wir ja gerade. Nach dem Krieg waren die Kirchen voll. Man sagte, nie wieder so ein fürchterlicher Krieg. Das hat man wohl schnell wieder vergessen. Gott redet auch durch Umstände. Es wird nicht gelingen. Dann sagt er, allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, die Vergänglichkeit unterworfen und leidend an der Gottlosigkeit und Not dieser Welt. Das zeichnet uns aus. Wie gerne, was geben wir nicht alles dafür, dass andere die Herrlichkeit Gottes erkennen? Was geben wir nicht dafür, dass andere auch den Herrn Jesus finden und Kinder Gottes werden? Wie viele Eltern beten für die Kinder schon seit Jahrzehnten und die Enkel? Wie viele Kinder beten für die Eltern, Enkel für die Großeltern? Wir können das nicht machen. Aber es ist nicht umsonst. Ja. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist ja nicht nur ein Wort für Kinder. Auch Erwachsene haben Eltern. Ja. Bete ich für meine alt gewordenen Eltern? Auch wenn sie komisch werden im Alter. Damit das Leben Jesu auch an unserem Leibe offenbar werde. Auch wir müssen einmal sterben. Ich habe jetzt nicht totsterben gesagt. Aber nicht als Hoffnungslose, sondern als Erlöste. Bei uns heißt es nicht Klappe zu, Affe tot, Zirkus pleite, sondern dann in der ewigen Herrlichkeit bei Gott sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei vom Weh ich sein Angesicht sehe. An unserem sterblichen Leib wird die Auferstehung Christi offenbar, trotz des Verfalles. Trotzdem meine Mutter mich jetzt regelmäßig anruft und sagt, ich bin schon wieder gefallen. Wer gönnt mir denn hier meinen Ruhestand nicht? Ich sag, Mama, du bist über 70. Trotz des Verfalls, nämlich durch die innewohnende Hoffnung, wer so stirbt, der stirbt wohl. Und so bleibt die Abhängigkeit vom Herrn Jesus. Wir können nicht von den Toten auferstehen. Das können wir nicht. Er muss uns aus dem Grabe rufen. Selber können wir nicht aufstehen. Aber er will es tun, sonst bleiben wir drin. Aber er wird uns aus dem Grabe rufen, denn er hat seinen Sohn auch gerufen, der in uns wohnt. Und wie sagt Paulus, sind wir mit ihm gestorben, werden wir auch mit ihm auferstehen. Und Christus kann uns sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn er ruft, geschieht's. Auch wenn wir uns das nicht vorstellen können. Dass er uns aus dem Grabe wieder rausruft. Diese Zuversicht brauchen wir und diese Zuversicht haben wir und diese Zuversicht sollen wir uns immer wieder zusprechen. Deswegen treffen wir uns, deswegen feiern wir Gottesdienst, deswegen halten wir Bibelstunden, deswegen richten wir uns immer wieder neu aus auf den Christus Gottes, der das für uns bewirkt hat. Wie eine Satellitenschüssel, die auf den Satelliten ausgerichtet ist, so müssen wir ausgerichtet werden. Auf Christus hin. Ja. auf ihn hin und dann wird alles andere sich klären. Trachte zuerst und dann werden, genau, also trachte zuerst nach Christus, der uns gemacht ist von Gott zur Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ja, Amen, wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass wir deine feste Zuversicht haben, dass wir dein Eigentum sind für diese Zeit und dann auch für die Ewigkeit. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, wie du uns sagst, damit wir uns nicht rühmen. Wir haben doch nichts zu rühmen. Du hast alles vollbracht für uns, du hast es gemacht, uns untadelig, unsträflich und heilig vor dich hingestellt. Durch dein Blut, das vergossen ist am Kreuz, das ein für allemal dargebrachte Opfer für unsere Sünden. Danke, dass du uns so ansiehst. Stärke unseren Glauben, stärke und halte unseren Blick auf dich, dass wir in den Wirren dieser Zeit auf dich gucken, nach dir fragen, in deinem Wort forschen, um dich zu finden und dich zu sehen und deine Stimme zu hören. Amen.